Heute ist Udo zu Gast. Vielleicht hat er euch auch sprechen gepredigt. Und ja, wir haben nicht darüber gesprochen vorher, dass ich was sagen soll. Aber Gott hat mir gestern was aufs Herz gelegt und hat das noch verstärkt, dass ich vorhin gedacht habe, ja, das ist vielleicht dran zu sagen. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Ich glaube, viele kennen sie, die sich in der Bibel auskennen, die kennen sie ganz bestimmt. Es geht um einen Mann, der sehr überzeugt war von sich. Und er hatte allen Grund dazu, überzeugt zu sein von sich, weil er sehr erfolgreich war. Der Mann stammte aus Syrien und der Mann war deswegen hatte deswegen Erfolg, weil er sein Heer oder das Heer seines Königs zu Siegen geführt hat. Der Mann war ein Offizier, der war der Heerführer. Und in der Situation, dass Völker gegeneinander kämpfen, ist es natürlich wünschenswert, dass man gewinnt. Also klar, jeder hofft, dass die eigene Armee gewinnt. Er war also erfolgreich gewesen und er war, glaube ich, sehr überzeugt von sich und von seiner.
Und man war gut.
Aber der Mann hatte ein Problem. Er war schwer krank. Er war eigentlich unheilbar krank. Er hatte nämlich Lepra. Absatz. Es gab ein junges Mädchen im Haushalt dieses Mannes, der ist übrigens Naaman. Und dieses Mädchen war Kriegsgefangene. Sie stammte aus Israel und war von den erfolgreichen Heeren des Naaman mitgebracht worden. Und dieses Mädchen diente im Haushalt dieses Naaman, war die Angestellte, die Haushelferin also seiner Frau. Und sie wusste von der Krankheit des Hausherrn und hat ihre Herrin, also die Frau des Naaman, angesprochen und hat gesagt, ach, wenn doch unser Herr, also der Naaman, wenn er doch in Israel wäre und den Elisa kennen würde oder zum Elisa gehen könnte. Elisa war der Prophet des Herrn und dieses Mädchen sagt, der würde ihn gesund machen. Sie war ganz überzeugt davon, der Herr würde durch Elisa seinen Propheten diese unheilbare Krankheit heilen. Nun wollte der Naaman nicht einfach so nach Israel reisen, sondern er hat dieses Vorhaben mit seinem König besprochen. Und der König hat wahrscheinlich irgendetwas missverstanden und hat einen Brief geschrieben an den König von Israel und hat die Situation geschildert, hat gesagt, ich habe mein bester Mann im Heer, Naaman, ist krank. Ich schicke ihn zu dir und du sollst ihn gesund machen. Dann hat er Boten geschickt, hat diesen Brief zum König von Israel geschickt. Und was hat er gemacht? Der war natürlich entsetzt. Er hat seine Kleider zerrissen aus Entsetzen und hat gesagt, bin ich denn Gott? Habe ich denn Macht über Leben und Tod? Was will der Mann von mir? Und er hatte die Vermutung, dieser König von Israel, von Syrien, der sucht wieder nur neuen Vorwand, um uns wieder in den Krieg zu verwickeln. Der König Elisa hat davon erfahren, der Prophet, und sagt, wo ist das Problem? Schickt den Mann doch mal zu mir. Und dann fand der Naaman den richtigen Weg und kam mit seinem ganzen Gefolge Diener zu Elisa. Er hat sich nicht nehmen lassen, viel Geld und Geschenke mitzubringen. Er war es ja gewohnt, dass er für das, was er leistet, auch eine Gegenleistung bekommt. Nicht, dass er etwas geschenkt bekommt. Und so kam diese ganze Menschenmenge mit dem Naaman beim Haus des Elisa an. Entsprechend erwartungsvoll natürlich. Und Elisa hat sich noch nicht mal vor die Tür bemüht. Er hat nur einen Boten, einen Diener runtergeschickt und hat gesagt, Folgendes sollst du machen, Naaman, geh zum Jordan und bade dich dort. 7-mal sollst du untertauchen im Jordan. Naaman wurde wütend. Was soll das? Haben wir nicht in Syrien Flüsse und Wasser genug? Ich hatte wenigstens erwartet, dass dieser Prophet Gottes zu mir herunterkommt und seine Hand über meine kranken Stellen schwingt und seinen Gott anruft und mich gesund macht. Und jetzt soll ich mich nur baden und ausgerechnet noch im Jordan, dem Dreckfluss, und er ist voller Zorn und Enttäuschung einfach wieder umgekehrt. Er hatte ja einen weiten Weg nach Syrien wieder und unterwegs. Die waren noch nicht weit weg vom Haus des Elisa. Reden seine Diener mit ihm und sagen, Naaman, was hast du zu verlieren? Wenn der Prophet etwas Großes von dir verlangt hätte, dann hättest du es doch auch getan. Aber jetzt sagt er nur, bade dich im Jordan. Willst du es nicht mal probieren? Und tatsächlich hat sich der Naaman umstimmen lassen und reist zum Jordan und taucht sich im Jordan unter und wird gesund. Vielleicht ist jemand hier, den der Heilige Geist anspricht, den Gott anspricht, der eine Lebensentscheidung vor sich hat und sich Gedanken macht, was als nächstes passieren müsste, dass er heil wird, dass er vielleicht körperlich heil wird, dass seine Seele heil wird. Und jetzt ist die Frage, was er annimmt als das, was ihn heil machen soll. Vielleicht bist du sehr überzeugt von dir. Es gibt ja manchmal Patienten, die wollen einfach nur vom Chefarzt behandelt werden. Oder es gibt Menschen, die haben auch viel Geld und wollen alles bezahlen, wollen sich nie was schenken lassen. Manchmal denken wir auch Gott gegenüber so, Gott, ich gebe dir alles, ich bezahle dich, ich opfere dir alles, wenn du mir diesen oder jenen Wunsch erfüllst. Aber darum geht es nicht. Gott hat Jesus Christus geschickt auf diese Welt. Und Jesus ist für uns gestorben. Und wenn du eine Lebensumkehr, wenn du eine Lebensveränderung erfahren willst, wenn du heil werden willst, dann brauchst du nicht mehr zu tun, als das anzunehmen, dass Jesus für dich gestorben ist. Wenn du eine Lebensveränderung anstrebst, die dir schwerfällt, dann warte nicht darauf, dass große Dinge von dir verlangt werden oder dass große Dinge passieren, sondern nimm diese einfache Botschaft an. Das Blut Jesu Christi ist für dich geflossen, damit deine Schuld bezahlt wird und damit du heil wirst. Noch etwas anderes. Der König von Israel war nicht der dem Naaman helfen konnte. Manchmal erwarten wir unsere Hilfe von der Politik oder von der Gesellschaft, von Gesetzen vielleicht. Erwarte deine Hilfe nicht von der Gesellschaft, erwarte sie nicht von der Politik. Erwarte deine Hilfe von Gott. Amen. Wir haben noch ein Thema. Letzter Abschnitt zum Thema Erneuerung. Steht wo? Kolosser 3 Stimmen, die entscheidenden Verse, ich lese ab Vers 8. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Munde. Belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bilde des, der ihn erschaffen hat. Wo nicht ist Griech und Jude, Beschneidung und Vorhaut, Barbar, Güte, Sklave, Freier, sondern Christus alles und in allem. Bis wir diesem Abschnitt der Erneuerung geht ab Vers 5 das voraus, was ich so nennen will, die Reinigung von den groben Sünden. Was wir in Vers 5 lesen, Hurerei, Unreinigkeit, Leidenschaft, böse Lust und Habgier als Götzendienst, Das weiß jeder Mensch, nicht nur jeder Christ, dass das zu ihrem Leben als Christ nicht passt. Bei den Tatsünden ist man normalerweise ganz informiert und auch vorsichtig. Und man weiß, sogar wenn man das früher gemacht hat als Christ, kann man damit nicht weitermachen. Aber was danach kommt, ab Vers 8, und damit haben regelmäßig auch Gläubige zu kämpfen. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, böses Reden und Lügen. Die Geschichte, die wir eben von Naaman gehört haben, zeigt eigentlich dasselbe Problem. Der Mann war nicht nur erfolgreich, er wusste auch, wie man sich benimmt. Er hat seinen Vorgesetzten nicht einfach übergangen, sondern hat ihn informiert vorher. Er hat ordentlich Geschenke eingepackt, wollte also nicht nur was haben, sondern auch was dagegen geben. Hat also ein Verhalten gehabt, was in der Welt mit Sicherheit die Grundlage für seinen Erfolg auch geschaffen hat. Aber das Problem, was ihm fast die Rettung gekostet hätte, war seine innere Haltung. Ärgerlich, zornig. Und sein Reden hatte Sinn. Das war schon ganz schön böse. Gleichzeitig muss es ein guter Mann gewesen sein. Sonst hätten nicht seine Mitarbeiter ihn versucht umzuspannen. Und sonst hätte das kriegsgefangene Mädchen aus Israel auch gar nichts gemacht, damit ihr Chef gesund wird, sondern hätte gehofft, dass Gott ihn bald an seiner Krankheit dahin bracht. Vielleicht kommt sie dann wieder nach Hause. Das heißt, das unkluge und böse Reden ist weit verbreitet und betrifft auch gute Leute. Und das, bei Gottes Wort, soll sich auch ändern. Es reicht nicht, wenn wir nur die groben Sünden ablegen und unser Mund quatscht weiterhin böse, wie zu Zeiten, bevor wir verfolgt wurden. Bei den Angestellten von Naaman kann man nämlich merken, was das heißt, ein erneuertes Leben. Dieses Mädchen mit diesem großen Glauben hatte das heilige Leben. Es führt dazu, dass dieser heidnische Herrführer seine Knie vor dem Gott Israel, das heißt vor dem lebendigen Gott, beugt. Vielleicht merken wir nicht die unmittelbare Frucht eines heiligen Redens. Ich habe mich schon manches Mal gefragt, was hinterher mit diesem Mädchen passiert ist. Wir lesen nichts davon, dass ihr Geschick sich dadurch verbessert hat. Alles, was die Bibel dazu sagt, ist, dass ihr Schicksal als Kriegsgefangene so geblieben ist und dass sie weiterhin von ihrer Familie getrennt geblieben ist. Aber dadurch, dass sie diesem heidnischen Kriegsherr den Weg zu Gott gezeigt hatte, waren später in diesem Haushalt weitläufig. Ja, sie und diesen Mann. Und das ist nicht wenig. Und auch die Mitarbeiter des Naaman lesen wir nicht, dass er ihnen gegenüber besonders dankbar war. Sie reden einfach Gutes. Sie bringen ihn dazu, dass er seine Entscheidung nochmal korrigiert. Sie erleben das Wunder, was Gott tut. Und sie werden später Zeuge, dass ihr Herr heiligen Boden von Israel mitnimmt. Ja, Erde. Was ist sein Willen, um heiligen Boden zu haben, wenn er seine Knie vor diesem Gott Israel beugt? Das ist deswegen nicht komisch, weil er von seinem Dienst her, nämlich weiterhin verpflichtet war, den König immer zu diesen, in die Moschee zu begleiten. Also es gab noch nicht eine Moschee, auch so einen heidnischen Tempel. Er ist nämlich extra, nachdem er gesund geworden ist, nochmal zu Elisa zurückgekehrt und hat sich diese Ausnahmegenehmigung erbeten, dass er weiterhin in den heidnischen Tempel gehen darf, obwohl Gott ihm geholfen hat, weil einfach sein Dienst das von ihm verlangt hat. Aber als äußeres Zeichen, dass sein Herz bei dem lebendigen Gott ist, hat er diesen israelischen Boden mitgenommen. Weil er selber nicht ins Asyl gehen konnte, hat er den Boden ins Asyl mitgenommen. Diese drei Verse, die wir hier miteinander lesen, haben aber noch eine ganz andere Dimension. Ich will mit euch nochmal diesen Vers 10 genau lesen. Ihr habt die neuen Menschen angezogen. Der wird erneuert zur Erkenntnis nach dem Bilde dessen, der ihn erschaffen hat. Der neue Mensch, der in Christus für uns bereit liegt, den sollen wir anziehen.
Wie ziehe ich was an? Ich bin als Persönlichkeit normalerweise nackt. Aber wenn ich Kleidung anziehe, dann kann man sehen, dass ich ein Mann bin, weil ich Männerkleidung anziehe. Die kann natürlich auch nicht nackt sind, aber das muss man niemandem zumuten. So bleibt unsere Persönlichkeit erkennbar, obwohl wir den neuen Menschen anziehen.
Diese Erneuerung unseres Wesens hat ein Ziel. Ich bleibe nochmal bei der Geschichte. Wie gesagt, wir haben mit meinem Bruder nicht abgesprochen, aber es gibt kein besseres Bild als das, was
wir gerade gehört haben.
Naaman, dieser Armeechef von Syrien, war auch nachher noch Naaman, der Armeechef. Es hatte sich was Gravierendes geändert. Seine tödliche Krankheit war von ihm abgewaschen. Und in seinem Herzen hatte sich die Zorn in Ehrfurcht gegenüber Gott verwandelt. Das ist Erneuerung. Äußerlich und innerlich ist dieser Mensch gewandelt. Und gleichzeitig bleiben viele Dinge weiterhin bestehen. Sein Name, sein Beruf, seine Stellung. Jeder kann erkennen, es ist dieser Mann. Dasselbe passiert, wenn wir Christus anziehen. Einerseits ändern sich Dinge gravierend, andererseits bleiben viele Bestandteile unserer Persönlichkeit erhalten. Hier steht, erneuert zur Erkenntnis. War das nicht gerade diese große Problematik bei Adam und Eva? Hatte Gott nicht verboten, von dem Baum der Erkenntnis zu essen? Und Satan hatte das geschafft. Sie zu überreden, dass wir das doch machen. Bis heute quält sich die gesamte Menschheit immer mit dieser Frage. Wenn ich neugierig bin, wenn ich was wissen will, komme ich scheinbar zwangsläufig in den Konflikt mit Gott. Und glauben können sowieso nur die Dummen. Gott sei Dank stimmt das nicht. Erneuerung erneuert uns zur Erkenntnis. Aber das ist eine andere Art Erkenntnis, als der Teufel den Menschen angeht. Der Teufel sagt, ihr braucht nicht auf Gott hören. Im Gegenteil, wenn ihr macht, was ich euch rate, werdet ihr sein wie Gott. Und Menschen glauben das. Die kriegen eine Idee in den Kopf gesetzt und dann laufen sie so einen blöden Weg und am Ende passt nichts mehr. Ich denke, jeder von uns kennt solche Zeiten aus dem eigenen Leben. Wir können das daran merken, dass wir auf solchen blöden Weg sind, was und wie wir reden und ob Frust und Zorn in unserem Leben sind. Wenn wir uns aber auf den Weg Gottes begeben und bereit sind, unser Denken und Reden erneuern zu lassen, dann verändert Gott uns zur Erkenntnis von ihm selbst. Wie kann man das merken? Woran kann man merken, dass jemand Gott wirklich kennengelernt? Man merkt es daran, dass ein Mensch so wird, wie Gott ihn hat. Das ist das Beispiel, was Christine gesagt hat. Ein Beispiel. Dass wir wirklich das machen, was Gott uns sagt. Oder was Horst erzählt hat. Dass wir mit ihm im Gespräch bleiben. Wir sagen, was er antwortet. Er sagt, was wir machen. Das bedeutet, verwandelt in sein Bild. Diejenigen von uns, die Kinder haben, die verstehen das vielleicht ein bisschen leichter. In der romanischen Sprache, Italienisch, Rumänisch oder Lateinisch, da heißen Kinder Copy. Also das Wort Kind heißt das Copy. Das heißt, das ist das erste Mal verstanden. Wir wissen alle, was eine Kopie ist, ja? Dann legt man es oben rein, dann schaltet man das an und dann kommt das genauso wieder raus. Eigentlich sollten Kinder so sein. Nur eben nicht so automatisch, sondern freiwillig. Ich sag das mal, wir können Kinder zu nichts anderes erziehen, als wir selber vorleben. Im Deutschen gibt es ein Sprichwort, bisschen witzig, das heißt, die Eltern brauchen ihre Kinder sowieso nicht erziehen, die machen ja dann doch, was sie bei den Eltern sehen. Und da ist was dran. Die Frage für uns ist, ist die
unsere Gotteskindschaft genauso prägend? Gestatten wir, dass Gott uns so verwandelt? Dann merken das andere vor allem daran, wie wir reden.
Dass das funktioniert oder dass wir Gottes Kinder sind, merken andere am leichtesten daran, wie wir reden.
Das kann man dann im nächsten Abschnitt lesen, was wir anziehen sollen, diese ganzen Charaktereigenschaften, wie wir uns verhalten sollen. Abvers 16, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. Vor kurzem war ich mit jemand mehrere Tage zusammen und er sagt, boah, du kennst ja doch die Bibel. Ich sage, ja, natürlich. Warum zweifelst du? Ich sehe ja gar nicht, dass du die jeden Tag lange studierst. Natürlich nicht. Heute muss ich die nicht jeden Tag lange studieren. Aber von Kindheit an habe ich das Wort ziemlich aufgenommen. Und es soll reichlich in uns wohnen. Jetzt frage ich. Ist das bei dir so? Das ist nicht automatisch. Dazu muss ich es wirklich lesen oder wenigstens hören. Und das so oft wiederholen, dass das in mir bleibt. Dann wird mich Gottes Geist immer an die entsprechenden Stellen erinnern. So soll sein Wort uns ausfüllen, damit das wieder aus dem Kreuz geht. Das hat auch überraschende Wendungen. Guck mal, wir haben das gerade gehört von dem Propheten Elisa. Naaman hatte ganz klare Vorstellungen, wie er sich verhalten soll. Wenigstens sollte er rauskommen, seine Segenshand darüber schwingen, seinen Gott anrufen. Das, ihr Lieben, das müssen wir nicht. Die Vorstellung von anderen Menschen bedienen, wie ein Christ sein soll. Aber die Vorstellung Gottes, wie ein Christ sein soll, denen müssen wir entsprechen. Das gibt uns eine große Freimütigkeit. Das Wort Gottes gibt uns viel mehr Möglichkeiten zu reagieren, als die Gesellschaft für üblich hält. Aber es ist immer gebunden an das Wort Gottes. Das muss voll in uns sein. Und darin haben wir eine riesige Freiheit. Das macht er selber lebendig. Und so können wir uns dann gegenseitig Mut machen, statt uns gegenseitig zu bedrücken. Amen.